Der weiße Glücksdrache Fuchur hatte eine höchst erstaunliche Entdeckung gemacht. Immer noch auf der unermüdlichen Suche nach seinem kleinen Herrn und Freund war er sehr hoch in die Wolken des Himmels hinaufgestiegen und hielt Umschau. Und plötzlich sah er weit unter sich in den Meerestiefen einen goldenen Lichtstrahl, der in gleichmäßigen Abständen aufblinkte und wieder erlosch. Fuchur überlegte nicht lang. Er schoss hoch in die Luft hinauf, dann drehte er sich mit dem Kopf nach unten, legte die Pranken dicht an den Leib und ließ sich in die Tiefe stürzen. Mit einem gewaltigen Platsch tauchte er ins Meer. Und nun sah er die Lichtquelle zum Greifen nahe. Es war Aurin, der Glanz. Das Amulett der kindlichen Kaiserin war glücklicherweise mit der Kette an einem Korallenast hängen geblieben, der aus einer Felsenschlucht herausragte. Sonst wäre das Kleinod in eine bodenlose Tiefe hinabgesunken. Fuchur machte es los und legte sich die Kette um den Hals, um es nicht zu verlieren. Dann tauchte er wieder auf und schwang sich hoch in die Lüfte. Er flog mit großer Geschwindigkeit in eine ganz bestimmte Richtung. Ein mächtiger Wille hatte von seinem Körper Besitz ergriffen und lenkte ihn. Und dieser Wille ging von Aurin aus, das er an einer Kette um den Hals trug. Atreyu hatte längst alle Versuche aufgegeben, sich aus dem stählernen Schraubstock des Wolfsgebisses zu befreien. Inzwischen war es Abend geworden. In dem Hinterhof war es schon fast dunkel. Atreyu fühlte, dass das Nichts schon sehr nahe sein musste. Plötzlich hörte er über sich am Himmel die bronzene Stimme des Glücksdrachen.
Atreyu! Bist du hier? Atreyu!
Hier bin ich, Fuchur. Hilf mir! Ich bin hier!
Endlich! Hier steckst du also. Da bin ich wohl gerade noch rechtzeitig gekommen. Komm, setz dich auf meinen Rücken. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Ich kann nicht. Der Werwolf hat sich in meinem Bein festgebissen.
Das werden wir gleich haben. Mach dir keine Sorgen.
Fuchur griff mit beiden Pranken zu und versuchte, das Gebiss Gmorgs aufzubrechen. Doch so sehr er sich auch anstrengte, die Zähne wichen keinen Millimeter auseinander. Als er schließlich erschöpft innehielt, geschah es, dass sich das Amulett der kindlichen Kaiserin auf die Stirn des toten Werwolfs legte. Und im gleichen Augenblick öffnete sich das Gebiss und gab Atreyus Bein frei.
He, hast du das gesehen? Was ist los? Wo bist du, Atreyu? Atreyu!
Fuchur tastete in der Finsternis nach seinem Freund, aber er war nicht mehr da. Und während er versuchte, mit seinen rotglühenden Augen das Dunkel zu durchdringen, begann er selbst zu fühlen, was Atreyu von ihm fortgerissen hatte, kaum dass er frei war. Das immer näher kommende Nichts. Aber Aurin schützte ihn vor dem Sog. Atreyu wehrte sich vergeblich. Das Nichts war stärker als sein eigener kleiner Wille. Ein übermächtiges Verlangen, sich hineinzustürzen, hatte von ihm Besitz ergriffen. Er kämpfte verzweifelt dagegen an, aber seine Glieder gehorchten nicht ihm, sondern jenem unwiderstehlichen Sog. Nur noch wenige Schritte trennten ihn von der endgültigen Vernichtung. In diesem Augenblick fuhr Fuchur wie ein züngelnder weißer Blitz über ihn hin, packte ihn und brauste mit ihm in den nachtschwarzen Himmel empor. Keiner der beiden, Fuchur nicht und nicht Atreyu, konnte später sagen, wie lang dieser Flug durch die völlige Finsternis dauerte. Aber auch die längste und dunkelste Nacht geht einmal vorüber. Und als der fahle Morgen dämmerte, erblickten die beiden fern am Horizont den Elfenbeinturm, den Wohnort der kindlichen Kaiserin, das Zentrum Phantasiens. Atreyu bemerkte, dass seine Haut und sein Haar grau geworden waren, und dass es sich auch mit Fuchur nicht anders verhielt. Der Drache glich nur noch einem grauen Nebelstreifen. Sie beide waren dem Nichts zu nahe gekommen.